Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen, heute mit einer neuen Spezialepisode für euch. Ich spreche heute mit zwei Gästen über die Frage, warum haben eigentlich so viele Menschen Angst vor der Digitalisierung? Was steckt da dahinter und vor allen Dingen auch, was lässt sich dagegen tun? Mit dabei sind Vera Schneefeuth, die CDO von den Bosch Building Technologies und Dirk Ramhorst von Wacker Chemie. CDO steht für Chief Digital Officer. Und was ein Chief Digital Officer eigentlich macht und wie man eine gelungene Digitalstrategie vor allen Dingen für einen größeren Laden entwickeln kann, genau darum geht es in diesem Gespräch. Wir tauchen außerdem ein in einen kleinen Diskurs rund um, wie schneidet Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich ab? Und da blicken wir vor allem auf Brasilien, Japan und Taiwan und wir geben einen Ausblick auf die Frage, worauf freuen sich Dirk und Vera eigentlich am meisten, wenn sie an digitale Innovationen in der Zukunft denken? Ihr kennt die beiden vielleicht von einigen Konferenzen oder Vera vor allen Dingen auch für ihr Engagement im Bereich Women in Tech. Sie setzt sich da sehr stark für die Altersgruppe zwischen 20 und 30 ein, fördert die mit Leidenschaft, merkt ihr auch in dem Gespräch, wenn wir vor allen Dingen zum Ende hin richtig warm laufen. Am Anfang brauchen wir ein bisschen, um uns einzugrooven, aber ich bin mir sicher, dass du hier viele, viele spannende Impulse für dich, für dein Unternehmen mit rausnehmen wirst und dann hoffentlich danach auch weniger Angst vor der Digitalisierung hast. Vera, Dirk, ich freue mich total, dass das heute klappt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen.
Ja, danke schön, Jonathan, für die Einladung.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Es hat ja doch einige Monate gedauert, dass wir diesen Termin hier koordiniert bekommen und das lag, glaube ich, unter anderem daran, Vera, dass du ja gerade sehr, sehr viele Projekte anstößt und ich habe bei dir gelesen, dass du sagst, du machst den coolsten Job, den du je in deinem Leben hattest. Woran liegt denn das? Vielleicht kannst du uns da mal abholen und kurz erklären, wieso du zu der Aussage gekommen bist.
Naja, ich bin ja nicht mehr ganz frisch in diesem Berufsleben und habe ja schon ganz viele verschiedene Sachen vorher gemacht. Und warum ich das gesagt habe, ist ja meine sehr spät entdeckte, unendliche Leidenschaft für Technologie, von der ich bis heute nicht weiß, woher sie eigentlich kommt, weil eigentlich nichts auf meinem Lebensweg hat ja dafür gesprochen, dass ich irgendwann mal so interessiert sein werde, insbesondere in der digitalen Technologie, also jetzt Internet begonnen in den 90er Jahren und so weiter. Und ich habe ja dann ganz lange immer operative Funktionen gemacht, eigentlich immer. Das ist mein erster Job, in dem ich Strategie mache und Digitalstrategie. Und ich finde es immer noch sehr, sehr toll, wie schön man Erfahrung und neues Lernen und Spannung und Routine miteinander verbinden kann. Und mit Gebäuden sich bei der Digitalisierung zu beschäftigen, finde ich besonders reizvoll. Können wir vielleicht später nochmal drüber reden.
Machen wir auf jeden Fall. Du hast doch schon eine Frage vorweggenommen. Ich wollte dich später noch fragen, woher deine Liebe zur Technologie kommt. Aber du hast gerade schon gemeint, dass du selber gar nicht genau weißt, wo die herkommt. Qua Titel habt ihr ja irgendwo denselben Job. Also Dirk, du bist ja CIO, CDO. Mhm. Vielleicht, woher kommt dieser Jobbegriff eigentlich CDO? Seit wann gibt's den? Was unterscheidet ein CIO von einem CDO? Vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen was erklären. Vera hat ja schon von der Digitalstrategie gesprochen, die sie aufsetzen muss. Vielleicht kannst du mal erklären, was ein CDO eigentlich macht.
Ja, okay. Also ich bin das zweite Mal ja CDO. Ich war der erste CDO im DAX 2013, damals noch für die BASF tätig. Und die Rolle des CDOs hat sich da auch über die Zeit, jetzt wenn man diese 8 Jahre anschaut, auch verändert. Also damals ging es sehr stark darüber, erstmal zu missionieren, gewissermaßen evangelistenartig zu predigen, was Digitalisierung bedeuten kann. Perspektivisch, was AI ist, noch sehr sozusagen science-mäßig, sozusagen Science-Fiction fast noch zu dem Zeitpunkt. Und auch eben Senior Management zu überzeugen, warum jetzt in dem Falle Digitalisierung ein wichtiges Thema sein sollte. Heute ist diese Rolle sehr viel stärker execution-orientiert. Also man predigt nicht mehr, man handelt in dem Sinne eher. Und es ist meines Erachtens über diese ganze Zeit eine, ich sag mal, temporäre Rolle. Das ist keine langfristige Rolle, sondern das ist eine Rolle gewissermaßen, um ein Thema, in diesem Fall das Thema Digitalisierung, anzuschieben, zu treiben, Mitarbeiter, Unternehmen über eine imaginäre Schwelle zu heben, um deutlich zu machen, was eben auf der anderen Seite der Schwelle ist. Und wenn das einmal verstanden ist, dann bedarf es dieser Rolle nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass es eine temporäre Rolle auch ist. Ja. Und warum glaube ich das? Beziehungsweise da habe ich eine Evidenz, weil ich schon mal so eine Rolle hatte. Um die 2000 war ich Chief Knowledge Officer bei Siemens. Und diese Rolle ist, nachdem das Thema sozusagen über Debriefing in Prozessen, über Communities, über die Einführung von gelben Seiten und all diesen Themen, die man damals hatte, dann auch wieder verschwunden. Deswswegen glaube ich, dass das CDO gegenüber dem CKO sozusagen ein ähnliches Phänomen ist.
Und du hast gerade gesagt, dass 2013 warst du der allererste CDO im DAX.
Genau. Mhm.
Ah, okay. Und wie lange glaubst du, brauchen wir denn diese Rolle noch? Also wenn ich mir die Digitalisierungslandschaft in Deutschland anschaue und mich mit Unternehmen austausche und die Frage stelle, okay, oder auch von außen die Perspektive habe, wo stehen die jeweiligen Unternehmen mit Blick auf das große Thema Digitalisierung, dann habe ich das Gefühl, die Rolle wird erstmal nicht aussterben. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Also erstmal haben wir eine sehr unterschiedliche Reife in verschiedenen Industrien. Medien ja. und andere Unternehmen waren noch sehr viel früher in diesem Thema unterwegs, aber eben zum Teil nicht auf der DAX-Ebene. Und also insofern war ich sicherlich nicht der absolut erste CDO, sondern eben nur in diesem Kontext. Aber was wichtig ist, in dieser Reife stecken eben unterschiedliche Themen und es gibt auch unterschiedliche Entwicklungsströme in den verschiedenen Branchen. Also da, wo das Produkt durch die Digitalisierung noch sehr viel stärker sich verändert, ist, ich glaube, der CDO, der CEO von morgen. Also da geht es sehr stark um die Zukunft des Unternehmens, auch im Sinne des Produktes, des wirklichen Endproduktes des Unternehmenszwecks gewissermaßen. Und deswegen liegt dort diese Conversion näher. In produzierenden Unternehmen, wie bei uns in der Chemieindustrie, in der Prozessindustrie, aber auch im Automotive-Sinne, wird das Produkt im Wesentlichen immer erstmal ein physisches Produkt bleiben, was du aber anders einbettest, möglicherweise über Services. Aber es ist ein anderes Setup. Deswegen glaube ich dort eher, dass der CIO die Rollen des CDOs übernimmt. Und in dem Falle bin ich sozusagen auch ein U-Typ, weil ich eben beide Rollen ja heute schon habe. Und man sieht auch im Markt zunehmend sogenannte CDIOs, also wo diese Titel auch schon verschmolzen sind. Um das D nicht ganz zu verlieren, hat man es noch mit drin, aber es ist eigentlich in der CIO-Rolle dann wirklich schon aufgegangen. Und das sehe ich für die produzierenden Unternehmen als Trend. Und das kann man auch so ein bisschen im Markt an den, ich sage jetzt mal, Stellenausschreibungen oder ähnlichen Sachen oder wenn man sich mal irgendwo in einem virtuellen Summit trifft, wer kommt denn da so, kann man das schon erkennen.
Wäre jetzt, hast du ja gesagt, dass du Technologie liebst und dass dir deswegen deine Arbeit so viel Spaß macht und dass es für dich so spannend ist, eine Digitalstrategie zu erstellen und dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn ich mit einigen Unternehmen spreche, habe ich immer noch das Gefühl, dass Digitalisierung auch ist, was Angst macht, wo ich die Belegschaft erstmal mitnehmen muss, wo ich mir die Frage stellen muss, okay, wie kriege ich die Digitalstrategie so kommuniziert, so transportiert, dass eben die Leute keine Angst haben, sondern wie du eher Zuversicht, Optimismus, Freude verspüren. Wieso hast du das Gefühl, dass Digitalisierung ein Angstmacher sein könnte, wo es für dich eigentlich genau das Gegenteil ist?
Ich würde das mal in zwei Richtungen geben. Erstmal würde ich ganz gerne noch kurz auf das eingehen, was Dirk gesagt hat. Ich kann das 100% unterstreichen. Ich bin ja auch CDO und ich habe einen CIO eingestellt, obwohl ich war das vorher, ich wollte es aber gerne auf zwei Menschen verteilen und habe ja gleichzeitig noch das Engineering. Und ich glaube, der Dirk hat hundertprozentig recht, dass in dieser CDO-Rolle alleine, also wenn die eine reine Stabsstelle ist, erzielt die in den großen Unternehmen oder in den sich zu veränderten Unternehmen keine Wirkung. Und die Kombination aus den verschiedenen situativ bedingten Anforderungen an so eine Digitalisierungsrolle oder eine Strategie oder ein Programm oder auch immer. Und unser CTO sagt immer, dass die Digitalisierung ist eine Transformationsautobahn. Und ich finde, das trifft es ganz gut, weil die Technologie ist nicht das Entscheidende, sondern die Veränderung. Ja. Und Veränderung macht Menschen immer Angst. Und mir macht es keine Angst, weil ich so viel Veränderung in meinem Leben hatte. Und habe so eine hohe Affinität gegen Veränderung, für Veränderung, dass ich damit kein Problem habe. Weil ich habe ja sehr, sehr lange bei Siemens gearbeitet, war ja sehr, sehr über 10 Jahre im Restrukturierungskontext. Und ich glaube, dass du, wenn du siehst, wie Sachen einfach sich verändern, weil zum Beispiel Technologie sich ändert, wie zum Beispiel das Telefon, ne? was ja eben schnurverbunden war, was nicht IP-fähig war, dann IP-fähig wurde. Und du trotzdem siehst, dass es also ein Teil einfach des Lebens ist, wie bei jedem Menschen ja im Übrigen genauso, dann birgt Veränderung für mich immer viel mehr Chancen als Risiken. Da bin ich aber relativ außergewöhnlich. In vielen Teilen stelle ich fest und gerade bei deutschen Unternehmen und sehr deutschen Unternehmen. Ich habe den größten Teil meines Lebens im internationalen Kontext verbracht und muss sagen, was mich am meisten beeindruckt hat, sind Brasilien, Japan und Taiwan. Weil das unterschiedliche, aus unterschiedlichen Gründen Länder sind, in denen viele Veränderungen passiert sind und wo ich immer festgestellt habe, und das ist jetzt nicht schwarz oder weiß zu sehen, wenn ich mich mit der Veränderung rechtzeitig beschäftige und Digitalisierung bietet so viele Chancen, dann habe ich eine Chance, mich entweder sogar zu differenzieren, also neue Portfolio-Elemente zu erfinden, die, wie Dirk gesagt hat, in Zukunft mehr im Service liegen werden als vielleicht im Produkt oder in der Kombination von beiden. Oder ich habe die Chance, rechtzeitig auf meinen Markt zu reagieren. Und das bedeutet entweder, ich muss mit meinen Kunden interaktiv überlegen, und das ist jetzt in der Gebäudetechnik zum Beispiel eher ein langsamerer Prozess, was passiert denn auf der Gebäude-Service-Seite in Zukunft? Wie werden denn kommerzialisierte Gebäude praktisch betrieben werden? Was kann denn die Digitalisierung da helfen? Und dann ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man neben der Digitalisierung noch ein zweites Standbein hat. Das ist bei mir eher so die betriebswirtschaftliche oder eben die auch die Restrukturierungsaffinität, dass man dann sagt, wofür mache ich denn diese Digitalisierung? Und ich finde, man, also bei uns zumindest, bei Bosch Building Technologies, ist es gut, erstmal damit anzufangen zu sagen, servitize the core, nennen wir das. Also kümmere dich um das, was der Kunde als Zentralanliegen hat. Und wenn man das verbessern kann, also sprich Kosten einsparen, Performance verbessern, Geschwindigkeit heben und so, dann entwächst auch mit dem Kunden zusammen daraus Ideen, wie ich auch das als neue Technologie letzten Endes nach vorne bringen kann. Und das finde ich super spannend.
Es ist auch spannend, dass du gerade diese Frage aufgegriffen hast. Also warum machen wir das eigentlich mit der Digitalisierung? Und Dirk, du hattest vorhin darüber gesprochen, dass die Rolle des CDOs eigentlich dann erstmal erledigt ist, wenn man die Mitarbeiterinnen, die Kollegen über eine gewisse Schwelle gehoben hat. Und an der Stelle, glaube ich, ist vermutlich auch diese Frage, warum machen wir das eigentlich, ganz zentral. Was würdest du denn sagen, wie so ein Prozess aussehen kann, die Mitarbeiterinnen abzuholen und über diese Schwelle zu heben, von der du gesprochen hattest?
Also das Verständnis unserer Rollen ist wirklich auffallend ähnlich, Vera. Also insofern schön sozusagen so ein Sinnesverwandte kennenzulernen. Weil es ist in der Tat eben auch wirklich meine Uraufgabe, diese Transformation zu begleiten. Natürlich bin ich auch in der Technik zu Hause. Ich bin auch in meinem zweiten Bein als Kaufmann sozusagen, als Diplomkaufmann in dem betriebswirtschaftlichen Themen zu Hause. Aber im Mittelpunkt steht für mich immer ein soziotechnisches System und das heißt, neben Technologie auf den Menschen zu betrachten. Und das ist, wir haben 14.500 Mitarbeiter, das ist mitunter 14.500 Mal eine andere Antwort zu geben. Also wirklich Lots Size of One ist ja auch so ein Thema aus Digitalisierung. In dem Falle den einzelnen Mitarbeiter die Frage zu beantworten, what's in for me? Das kann aus dem Kontext heraus ganz persönliche Erfahrung sein, eine Transformationsaffinität wie bei der Vera oder eben auch genau eine umgekehrte Erfahrung, wo wir sagen, bleib mir weg mit Transformation, ja. Das ist aufwendig. Das ist gegenüber der Einführung einer, internetbasierten Plattform, ist es eben nicht von heute auf morgen getan, sondern das ist der Punkt, der in der Transformation Zeit dauert. Und die muss man sich nehmen. Weil eben sonst diese Ängste nicht überwunden werden können. Und diese Schwelle, die ich eben bildlich genutzt habe, ist eben individuell in der Höhe, in der Weite, in der, keine Ahnung, manchmal ist es auch ein Wassergraben. Das gilt es zu verstehen und sehr systematisch zu betreiben.
Ich habe oft das Gefühl, vor allen Dingen, wenn ich mit Konzernen spreche, dass die häufig sagen, wir haben kein gemeinsames Bild von der Digitalisierung, digitalen Transformation. Wir haben kein gemeinsames Verständnis. Ich meine, jetzt Dirk, wenn ich dir zuhöre, finde ich es ganz spannend, weil du sagst, ja klar, wir müssen das ja individuell betrachten und wir müssen eigentlich jedem und jeder Einzelnen erklären, what's in it for me? Genau. Was bringt mir das Ganze? Glaubst du, dass das sich so ein bisschen dann beißt, dass durch dieser individuelle Ansatz mich davon abhält, dass überhaupt ein gemeinsames Bild entstehen kann?
Naja, Vera hat schon was anderes Wichtiges auch gesagt, das war das Thema Digitalstrategie. Also wichtig ist, dass man einerseits eine Vision hat und aus der Vision abgeleitet eine Strategie. Und die Strategie hat verschiedene Aspekte, die ist auch geschäftsgebietsbezogen, die ist regional bezogen und greift eben auch die jeweilige Reife der Themen auf. Das ist sozusagen der organisatorische Kontext. Aber in diesem organisatorischen Kontext stehen halt dann die Mitarbeiter und ob man in der Produktion ist, ob man im Vertrieb ist, ob man in der R&D ist, hat es da eben ganz unterschiedliche Ausprägungen, die aber wiederum einzahlen müssen auf die Strategie. Ja? Also ich bewege ja den Mitarbeiter nicht, wie man so schön sagen könnte, for the sake, um sie zu bewegen, weil ich gerade nichts anderes zu tun habe, sondern ich will ja damit etwas erreichen. Und das ist eben dieses Aufgreifen auch als Teil der Mobilisierung gewissermaßen. Also für uns zum Beispiel, wir haben bewusst das Thema Digitalisierung als Programm aufgesetzt. Ja, wir haben nicht eine digitale Einheit gegründet, die vielleicht super hip ist, mit Sneakers in irgendein Loft haust und vollkommen agil ist, sondern wir haben gesagt, wir wollen als Katalysator für den Konzern wirken. Wir wollen den Konzern, der über 100 Jahre alt ist, in unserem Fall, in meinem Fall, digitaler machen. Und das bedeutet, dass wir Themen anschieben. Wir finanzieren auch Themen an, so als Leuchtturmprojekt. Wir zeigen, was Technologie auch bedeuten kann. Wir zeigen auch, was es dann für den Einzelnen in dem Kontext dieses Piloten bedeuten kann und gehen dann sozusagen in die Welt und häufig dann auch sehr schnell in die Verantwortung der eigentlichen Unternehmer, nämlich der Geschäftsgebiete, die sagen, ich habe verstanden, was es ist. Ich kann es projizieren auf das, was ich als Problem habe und nehme es jetzt ran. Und so haben wir zum Beispiel vor 3 Jahren, 4 Jahren mittlerweile das Thema AI hineingenommen und mittlerweile ist das eigentlich das wichtigste, das schärfste Werkzeug sozusagen im Werkzeugkasten oder in dem Messerkasten, wie auch immer, welches Bild man benutzen möchte. Und das ist wirklich wertvoll. Und natürlich hat AI ist auch so ein schönes Thema, wo man bis hin zu ethischen Fragen spalten kann. Aber wenn man zeigen kann, was es ist und wenn man dieses Thema auch demystifiziert gewissermaßen, dann ist es ein sehr, sehr wertvolles Instrument. Und der Kern dazu ist ein Thema, was mich auch sehr stark treibt, eigentlich auch von Anfang an treibt, ist das Thema Daten. Ja, dass man Daten begreift als etwas Werthaltiges. Führungskräfte allgemein sind getrieben von Schulungen zur Datenschutzgrundverordnung zum Thema Datenschutz im Sinne von personenbezogenen Daten etc. Das muss man so, das ist alles, das sind Rahmenbedingungen, die muss man aufgreifen, aber man muss dann lehren und sensibilisieren dafür, dass Daten eben auch einen Wert haben, ob in Produktion, in R&D, in Vertrieb, wo auch immer. Und der erste Schritt zum Beispiel im Sinne einer Digitalstrategie für einen Bereich bei uns ist eine Datenstrategie zu erheben, um daraus dann eigentlich abzuleiten, was ich eigentlich tun will und was ich brauche, was für Daten mir vielleicht fehlen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn man dann Mitarbeiter auf diesen Weg nimmt, sensibilisiert, auch für die Daten, die sie haben, deren Schatz sie hüten gewissermaßen, dann ist dieser Schritt der Schwelle schon mal einen kleinen Schritt kleiner.
Möchte ich gleich tiefer drauf eingehen und dieses Thema KI-Datenstrategie mit dir vertiefen. Vera, ich habe gesehen, du hast, als Dirk über seine Digitaleinheit, seine Digitalstrategie gesprochen hat, hast du schmunzeln müssen. Wie sieht das denn bei euch aus?
Ich habe mir überlegt, wie du es geschafft hast, Dirk und mich zusammenzubringen, obwohl wir beide uns zumindest wissentlich noch nie getroffen haben und trotzdem so viele Sachen gleich sehen. Ich denke, Daten ist das Schlüsselthema aus verschiedensten Gründen. Einmal in unserer Kultur und Historie, weil Datenschutz für uns extrem relevant ist. Aber wenn ich in Zukunft digitalisieren möchte, und es geht ja nicht darum, dass ich das mache, weil ich jetzt da Lust nur drauf habe, sondern letzten Endes, wenn Geschäftsmodelle, also Interaktionen zwischen Kunden und Lieferanten, über digitale Formen gehen sollen, dann muss ich ja mit Daten mich beschäftigen. Und da muss ich mich auch mit Datenschutz beschäftigen und ich muss mich mit Ethik beschäftigen und ich muss mich mit Wirtschaftlichkeit beschäftigen. Also wie kommerzialisiere ich denn überhaupt Datenmodelle? Weil der Mensch neigt dazu, das, was ich nicht sehe, ist auch nichts. Also das heißt, ein Service und eine Service-Thematik aufzubauen, weiß jeder, der mit Produkten zu tun hat, da habe ich was zum Anfassen. Bei Daten wird es doch ein bisschen spooky, ne? Da sehe ich ja nicht genau, was da passiert. Das, was wir im Bereich gemacht haben zu der Transformation, wir haben uns geweigert, hartnäckig eine Digital-Unit zu gründen bisher. Wir sind der Meinung, dass wir nur virtuell und agil erfolgreich sein können, weil wir vorleben müssen, insbesondere wir, meine ich, der CIO, der CTO, der CDO, aber auch die Engineering-Koordination, wir müssen vorleben, dass man virtuell wechselnd, immer wieder ändernd in Umgebungen arbeiten muss in der Digitalisierung. Weil man ja, wie Dirk das schön gesagt hat, temporäre Aufgaben hat. Also wenn alle meine Service-Account-Manager das mal irgendwann alles so sehen, dass sie sagen, sie haben Geschäftsmodelle, sie haben Produkte, sie haben Ideen, wie sie mit Kunden arbeiten wollen, dann brauchen die mich nicht mehr. Weil dann haben wir das gut vorbereitet und dann kommt die mit ihrer Kreativität und dann ist Software- und Serviceentwicklung so wie Hardware-R&D. Also ist ja nichts anderes. Ne? Ist ja nur eine andere Art und Weise, wie ich mich damit beschäftige. Und ich glaube, das ist einer der großen Transformationen, zumindest in meinem Geschäft, weil man auch bei Bosch sogar noch länger als bei Wacker Chemie seit 130 Jahren mit Hardware Geld verdient hat. So, und jetzt kommt bei Bosch aber das große Technologieunternehmen dahinter. Und das ist wahrscheinlich unser großer Vorteil, dass wir nämlich eine Corporate Research haben, ein zentrales Center für AI. Und in dem Moment, wo wir ausprobieren wollen, das ähnlich machen wie Dirk, ein bisschen vielleicht, ich bin in einem sehr kleinen Bereich, sagen, es hat jemand eine Idee, zum Beispiel eine Branderkennung über Algorithmen gesteuerte Visualisierung von Kamera, vielleicht auch Akustik. Also wir arbeiten ja mit den Sinnen des Menschen, Auge, Ohren, Riechen. Wie kann man das eben machen? Und dann ist halt toll bei Bosch, dass du dann halt eine ganze Technologie-Armada hinter dir hast, wo du sagst, da kannst du den Leuten auch Hilfestellung geben und sagen, okay, du hast nicht die Mittel finanziell, sponsern auch einiges zentral, du hast nicht die Mittel, aber du hast vielleicht auch nicht das Wissen. Wer in dem Konzern kann dir denn helfen? Und plötzlich stelle ich was fest, Jonathan, was mein ganzes Leben schon immer bereichert hat, nämlich, dass ein Community-Approach der einzige ist, der hier weiterhilft, weil keiner weiß alles. Also ich habe noch keinen getroffen und nicht mal die genialsten Technologen dieser Welt wissen alles. Das heißt, du brauchst einfach Diversität und komplementäres Wissen, um am besten und am schnellsten zu kommen. Und ich glaube, dieser Wettbewerb der komplementären Zusammensetzung von Teams, der Agilität und der Diversität ist der, für mich ist das der Wettbewerbsfaktor, ob ich erfolgreich bin oder nicht.
Und das ist eine schöne Verbindung übrigens auch zum Thema Knowledge Management, weil diese Themen, Vera, die du gerade ansprichst, sind ja jetzt nicht neu der Digitalisierung. Wir haben jetzt andere Möglichkeiten als vor 20 Jahren beim Knowledge Management. Mhm. Aber im Kern ist es sozusagen die Fortschreibung der Themen. Ja.
Genau. Das wollte ich auch gerade aufgreifen, dieses Thema Wissenstransfer. Wenn du sagst, Vera, das ist der zentrale Wettbewerbsvorteil, wie das gelingen kann. Aber bevor wir das aufgreifen, würde ich nochmal bei dem Daten- und AI, also Künstliche Intelligenz-Thema, bleiben. Weil ihr habt jetzt beide davon gesprochen, dass das ganz zentral für euch ist. Dirk, du bist sogar so weit gegangen und hast gesagt, die Künstliche Intelligenz ist für euch das entscheidende Tool in eurem Werkzeugkasten beziehungsweise in eurem Messer. Und ich stelle mir die Frage, um eine künstliche Intelligenz gut nutzen zu können, brauche ich ja Daten. Also du gehst ja sogar so weit und sagst, Daten sind das neue Wasser. Und da stelle ich mir die Frage, wenn ihr auch über Datenschutzverordnungen sprecht, da sind wir ja in Europa, wird ja viel darüber diskutiert. Vera hatte auch schon die Internationalität angesprochen, möchte ich auch noch aufgreifen, welche Länder das wie gut hinbekommen. Und ich habe bei Leuten, die mit Daten arbeiten, immer ein bisschen das Gefühl, die schielen so ein bisschen neidisch nach Amerika, nach China rüber, den asiatischen Raum und denken sich, okay, die können einfach Daten sammeln, bei uns wird das viel mehr geschützt. Merkst du da gewisse Limitationen aufgrund unserer Datenschutzverordnungen, die wir hier im deutschen, im europäischen Raum haben? Oder sagst du eher, nee, ihr habt beide auch die Ethik angesprochen, das ist was, was dringend notwendig ist, damit wir da nicht uns irgendwelche moralisch Dinge vorwerfen müssen?
Also man muss jetzt ja trennen, wo man unterwegs ist zum Beispiel. Also wenn ich von Maschinendaten denke oder wenn ich an Daten in der R&D denke, da gibt es erstmal so gesehen keine Limitation, weil das ist ja, sind meine Daten, die ich entsprechend auswerte und wo ich schaue, wie kann ich eine Chemieanlage besser fahren, nachhaltiger fahren, optimierter fahren beispielsweise. Das ist, und da ist the sky's the limit gewissermaßen. Und das, was ich da machen kann mit den Verfahren wie künstliche Intelligenz, hängt letztlich davon ab, welche Qualität der Daten ich habe, welche historischen Daten ich auch habe. Habe ich Daten, aus denen ich Algorithmen trainieren kann, etc. Bei den anderen Themen, wenn ich Richtung Markt denke, wenn ich Richtung, und das ist natürlich im B2B bei mir anders als bei Vera und Bosch Building Technologies, da habe ich natürlich Verhaltensweisen, die interagieren mit in der Interaktion mit Kunden beispielsweise, auf Basis der Datenschutzgrundverordnung. Und das ist gut so, dass es die gibt und das sind auch die Rahmenbedingungen. Das ist so in dieser Analogie, die du gerade zitiert hast, Daten ist das neue Wasser. Das ist halt sozusagen, wir kennen diese Schilder, die irgendwo im Wald stehen, wo da steht, hier ist Grundwassergewinnungsgebiet und da muss man halt gucken, dass man da nicht ran darf, ja, und dass man es nicht verunreinigen darf. Und das ist eine Rahmenbedingung. Und das könnte auf Basis der ethischen Grundlagen dahinter auch sagen, das ist ein Gütesiegel für das, was wir da tun. Und ich finde das jetzt erstmal keinen Nachteil. Es ist eine Rahmenbedingung und die, mit der kann man umgehen.
Ihr habt beide über den, also du warst ja vorher Chief Knowledge Officer und Vera, du hast gerade darüber gesprochen, dass eben dieser Wissenstransfer, dieser Community-Aspekt, dieses Knowledge-Sharing der große Wettbewerbsvorteil ist. Und gleichzeitig ist es ja kein Geheimnis, dass Prozesse und generell unsere Welt komplexer wird. Und ich glaube, viele Unternehmen haben vielleicht deshalb diesen Wettbewerbsvorteil nicht, weil es eben immer schwieriger wird, dieses Knowledge-Tracking zu machen. Und ich meine, der bekannteste Spruch ist ja über Siemens, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Wie kriegt ihr das hin oder was sind da gute Beispiele von Vera, die vielleicht auch dann die Zuhörer, Zuhörerinnen aufgreifen können und sagen, ah, das ist eine Low-Hanging-Fruit, wie ich es schaffen kann, gutes Knowledge-Sharing so hinzubekommen, dass es wirklich zu einem Wettbewerbsvorteil werden kann?
Naja, ich glaube, dass es ein großes Problem ist in Konzernen, die einfach gewachsene Strukturen haben, wo Hierarchie und Aufbauorganisationen eine gelebte Praxis sind. Und ich komme ja auch aus solchen Unternehmen. Und das muss man erstmal anerkennen. Also das ist ja nicht, dass es jemand sagt aus Boshaftigkeit, aber wenn ich gewohnt bin, dass ich für alles eine Prozessbeschreibung habe, dass ich alles genauestens vorgegeben bekomme, weil es zum Beispiel qualitativ notwendig ist. Wenn du an die Automotive-Industrie denkst, dann ist ja hoher Standard. Immer wenn es um Leib und Leben geht, brauchst du ja auch eine hohe Prozesskonformität. Und das gilt es genauso für Daten. Das heißt also, das ist eigentlich für mich erstmal so, dass ich sage, das ist der Status quo. Wie kriege ich jetzt die Menschen daraus bewogen? Dafür braucht es Vorbilder. Und dafür braucht es Vielfalt. Mhm. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, in einer sehr uniformierten Arbeitsweise über Jahre gearbeitet hast und warst erfolgreich, was soll denn dann eine Vera Schneefugt, die von außen kommt, anrichten, wenn sie sagt, dazu in Zukunft werden wir aber nicht mehr erfolgreich sein, wenn wir so weitermachen. Dann ist das ja erstmal meine Meinung. Dann muss ich also hergehen und muss sagen, ich muss auch diesen Community-Ansatz erstmal im ganz Kleinen. Ich habe das so gemacht, wir haben eine sogenannte Digi-Gang gegründet. Das war gar nicht meine Idee, das haben die Leute sich selbst als Namen gegeben und habe in der ganzen Wertschöpfungskette, die es bei Building Technologies gab, mir die Leute rausgesucht, die ich bei meinen Kennenlerngesprächen getroffen hatte und habe mit denen zusammen zweimal, dreimal einen Workshop gemacht. Und zwar außerhalb der Firma, dass wir uns auch persönlich besser kennenlernen. Und wir haben ganz viele der Befindlichkeiten, der super Ideen einfach auf den Tisch gelegt. Also den Elefanten im Raum letzten Endes zerteilt und angesprochen. Und ich glaube, dass das erstmal wichtig ist zur Klärung. Und dann ist es bei Bosch Gott sei Dank gelebte Praxis, dass du überhaupt keine Berührungsängste hast. Das heißt, du hast ein enormes internes Knowledge-Management-Tool, wo du alles findest. Und wenn du einen Begriff eingibst und du findest jemanden und rufst den an und sagst, hör mal zu, ich habe gesehen, du machst das und das, dann ist das für niemanden komisch. Mhm. Also das ist einfach normal. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Jetzt kommt aber das ganze Thema, wie arbeite ich über Abteilungs- oder Geschäftsgebiets- oder Bereichsgrenzen zusammen? Und da haben Konzerne einfach nicht, aus meiner Sicht in vielen Teilen, nicht wirklich bis jetzt richtig erkannt, dass es ja gar nicht darum geht, nur jeden im Klein-Klein erfolgreich zu machen, sondern wenn ich zu einem Konzern gehöre, ich habe ja schon oft das mal die These aufgestellt, ob Konzerne nicht ihre Lebenszeit überschritten haben, so wie sie heute sind, weil sie sich gegenseitig behindern und zwar unbewusst. Ich bin mir in rund 90% der Fälle sicher, dass es kein bewusstes Verhalten ist. Also ist Schwarmintelligenz und Schwarm- und Community-Verhalten nicht die neue Konzernform? Und wenn diese These stimmen würde, lieber Jonathan, dann müssten wir ja ein bisschen mehr Power da reinhängen, um zu sagen, wie kann ich denn diesen Spagat oder diesen Widerspruch vielleicht in sich auflösen? Und da braucht es aber Vorbilder. Und es braucht Vorbilder im operativen Tagesgeschäft. So wie es Dirk eben gesagt hat, Business Unit Leiter, R&D Leiter, jetzt in meinem Fall, oder Vertriebsleiter oder Service Leiter oder kaufmännische Leiter, die sagen, hey, wir haben da auch ganz viele Chancen. Und da, wo wir Ängste haben, da müssen wir halt drüber reden. Ne? Aber es ist natürlich nicht gelebte Praxis in unserem deutschen Konzernleben der 90er und 2000er Jahre.
Ich finde diesen Ansatz der Vorbilder ganz schön. Vielleicht könnt ihr beide mal kurz überlegen, wer für euch denn so ein Vorbild war. Oder vielleicht, Vera, startest du erst mal. Wer war denn für dich ein großes Vorbild, der dich da vielleicht auch in dem Bereich inspiriert hat?
Ich hatte einen Chef, also das gar nicht im Digitalbereich, sondern ich glaube in diesem, dass man Veränderungen einfach braucht und rechtzeitig guckt. Ich hatte ein Trio von Chefs in den 90er Jahren, da war ich Ende 20 und es war meine erste Führungsaufgabe. Ich habe mich damals schon mit Datenverarbeitung, hieß es damals ja noch, und Einrichtung von PCs anstelle von WS2000-Terminals und sowas beschäftigt. Und die hatten keine Ahnung, was es da ging. Dann haben wir mit der Expertengruppe haben wir gesagt, dazu, es macht keinen Sinn, wir haben einen neuen Standort eingerichtet in Düsseldorf, alles zentralisiert. Wenn wir jetzt die alten Terminals anschaffen, ist es in einem Jahr Schrott. Wir müssen dann in einem Jahr alles wegtun und neu aufbauen. Und es kostet jetzt zwar viel mehr, aber wenn wir uns die ganzen Arbeitsabläufe und die Möglichkeiten mit diesem PC-gestützten Arbeiten überlegen, dann ist das was. Und außerdem brauchen wir Mobiltelefone. Und es war 1993 noch so, dass ein Mobiltelefon 2500 Mark gekostet hat. Und ich habe dann beide Investitionsanträge geschrieben, für die PCs und für die Mobiltelefone. Und mein Chef ist dann mit dem Fahrrad durch das Münchner Headquarter gefahren und hat alle Unterschriften eingeholt. Und das fand ich so genial, weil ich war, wie gesagt, ich war damals jung, war jetzt nicht super qualifiziert in den Augen der meisten, aber wir haben mit einem Team zusammen, auch community-basiert, gesagt, das ist die beste Entscheidung. Und die Chefs hatten den Mut damals, das zu machen. Und das habe ich bis heute ganz oft, dass ich an diesem Moment, also leider ist dieser Chef verstorben vor kurzer Zeit, noch relativ jung. Und es ist ganz oft, dass ich an ihn denke und sage, ich bin so dankbar, dass ich das so früh erlebt habe. Weil diesen Mut, den die auch hatten und auch diese Entscheidungswilligkeit, der hat mir extrem imponiert. Und bis heute, da habe ich mich auch beeinflusst.
Dirk, wie sieht's bei dir aus? Tolle Geschichte, Vera, danke.
Vera, ich glaube, wir waren mal Kollegen, aber da kommen wir nochmal drauf. Also in der Tat sind viele von diesen Vorbildern auch nicht mehr am Leben, aus zum Teil persönlichen Schicksalen raus oder einfach aus dem Alter heraus. Aber ich hatte auch einen direkten Chef, der mich in vieler Hinsicht ermuntert hat, auch insbesondere auch im Hinblick auf außen außerbetriebliches Engagement und Ehrenamt sich einzubringen. Gerade im Hinblick auf dieses Engagement zu nutzen, um Energie in die Firma zurückzunehmen. Warum ist das so wichtig? Für mich, ich habe ja noch ein zweites Leben als Chef der Kieler Woche, also des Segelns der Kieler Woche, als Sportdirektor der Kieler Woche gewissermaßen, was aus dieser Zeit, aus Anfang der 90er Jahre auch hervorgegangen ist, aus dieser Prägung von meinem damaligen Chef, weil im Ehrenamt zum Beispiel steckt ein hoher Grad an intrinsischer Motivation und du hast viele Diskussionen, die darum gehen, was müssen wir tun, um etwas möglich zu machen. Versus der Diskussion, die du häufig in großen Konzernen hast, und da haben Vera und ich ja auch die gleiche Prägung, dass du als erstes erstmal lernst, warum etwas nicht geht, weil man es noch nie so gemacht hat, weil dann, warum sollte ich das Wissen teilen, dann ist doch meine Nachbarabteilung bevorzugt oder was auch immer die Gründe sind, etwas nicht tun zu wollen. Und das ist bei mir seit eben dieser Zeit, Anfang der 90er Jahre, immer in so einer Koexistenz, Energie von außen mitzunehmen, zu gewinnen, draußen was zu bewegen, mit dem Tenor es möglich zu machen und dann diese Energie auch nach innen zu bringen, um dort auch etwas zu bewegen. Das ist das eine Thema. Das zweite war der Herr Schulmeier, der war mal Siemens-Nixdorf-Chef und dann später Siemens-USA-Chef. Ja. Ich glaube, das ist die Zeit, die wir mal zu Kollegen waren. Der sehr stark eine Art von Lean-Management geprägt hat über die Fragestellung, wofür ist am Ende ein Kunde bereit zu zahlen? Ja, also sprich etwas, wo der Kunde nach außen keinen Mehrwert spürt. Weil das nicht erlebt, ja, aber auch weil er auch diesen Beitrag nicht spürt, das brauche ich im gewissen Sinne nicht. Und das ist eine Prägung, die ich auch übernommen habe, kommt aus der zweiten Hälfte der 90er Jahre, Sachen zu hinterfragen im Sinne von Sinn und Unsinn. Ja, was macht Sinn? Gar nicht nur bezogen auf den Konzern, ich bin ja IT-verantwortlich, aber insbesondere in der IT-Rolle als Service-Provider nach innen gewissermaßen. Das sind so zwei Vorbilder, die mich sehr geprägt haben und noch heute mein Leben ausmachen.
Ich würde dieses Vorbildthema gerne jetzt noch mal ein bisschen größer denken. Also erstmal danke für diese persönlichen Einblicke, weil Vera, du vorhin davon gesprochen hattest, dass vor allen Dingen mit Blick auf Länder dich Brasilien, Taiwan und Japan besonders begeistert haben. Bei Taiwan wundert es mich überhaupt nicht. Da ist ja die Digitalministerin des Landes, die ist ja super bekannt und was die alles in die Wege leitet, ist wirklich toll. Also ihr TED-Talk hat mich sehr, sehr inspiriert. Fand ich echt schön zuzuhören. Die sind ja auch beeindruckend durch die ganze Corona-Pandemie-Zeit gekommen.
Ja.
Wieso Brasilien? Und vielleicht kannst du auch noch mal darüber sprechen. Du hattest es eingangs erwähnt, dass du in vielen internationalen Unternehmen auch gearbeitet hast. Du warst ja auch bei Fujitsu lange, beim asiatischen Unternehmen. Ja. Was findest du, machen diese Länder oder gewisse Unternehmen in diesen Ländern anders, was wir uns vielleicht auch ein bisschen abschauen können?
Also wenn man Brasilien und Japan vergleicht, ist es vielleicht auf den ersten Blick hört sich das an wie, das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge. Aber ich habe ja erst 10 Jahre lang mit Brasilien gearbeitet und war ja im Supply Chain Management Umfeld tätig und wir haben einen Berg verlagert von Deutschland nach Curitiba in Süden Brasilien. Und ich habe in der Zeit eben gemerkt, wie sehr wir aus diesem doch sehr etablierten europäischen oder amerikanischen Kontext der Meinung sind, wir hätten die Weisheit der Welt gepachtet für uns. Und wir haben in diesem Projekt gemerkt, dass erstens mal super Qualifizierung da ist, hohe Loyalität zum Unternehmen, zum Job, zum Projekt und sonst was. Und wir haben ein Werk innerhalb von 9 Monaten verlagert. Das war eigentlich unmöglich, Jonathan. Ich war total naiv, hatte keine Ahnung, war aber die Projektmanagerin für das Zusammenbringen und das Managen des Managements. Und ich habe mich darauf verlassen und habe mit Vertrauen darauf gehofft, dass diejenigen, die da in den inhaltlichen Dingen sind, wissen, was sie tun. Und während des Projekts habe ich mich dann eingearbeitet in diese Tiefe. Und die Brasilianer haben Unmögliches möglich gemacht. Mit einer Freundlichkeit, mit einem Team Spirit, mit einer Anerkennung dessen, dass jeder seinen Beitrag nimmt. Das, was ich eben gesagt habe, diese Komplementäre, diese Diversität, diese Kundenorientierung. Und das hat sich, das war 2003, das hat mich bis heute genauso nachhaltig beeinflusst unter den Gegebenheiten, die da sind. Und ich habe noch zu vielen meiner damaligen Kollegen sind Freunde daraus geworden. Das ist die Menschlichkeit und dieses Thema Menschen machen Erfolge. Technologie unterstützt dabei, aber Menschen sind die das machen. Und das Zweite ist, Japan, hohe Affinität zu neuen Dingen. Also Japan hat natürlich ganz viele Sachen, also als Frau kann ich jetzt nicht sagen, wäre das mein präferiertes Land, ich war eher Alien die ganze Zeit, aber sie hören zu, sie sind interessiert, was jemand von außen sagt. Ob sie das dann annehmen oder nicht, ist eine zweite Sache. Aber Technologie, wenn du in Stadtteile von Tokio gehst, hast du so viel Tech-Läden und Roboter und sonst was. Und es wird also als selbstverständlich hergenommen, dass Technologie was ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Und aufgrund der kulturellen Prägung der japanischen Gesellschaft ist Technologie auch immer als Hilfe zu verstehen. Ein Beispiel. Ältere Menschen, die Hilfe brauchen, also es ist ja es ist sehr ungewöhnlich, dass man sich berührt, also es ist eine eher distanzierte Art von Kultur, sehr freundlich, sehr höflich, sehr distanziert, sagen wir mal so. Jetzt gibt es eben eine Pflege von älteren Menschen und Japan hat ja noch einen wesentlich höheren Alterungsindex als wir, dass die Familie sich kümmert. Wenn jetzt aber keiner da ist, der sich kümmern kann, ist es für so habe ich es mir erklären lassen, für einen japanischen Menschen nicht schön, sich von einem fremden Menschen berühren zu lassen. Also hat man Computer und Roboter, teilweise erfunden, die eben diese Brücke bauen. Da ist trotzdem ein Mensch, aber der Roboter bringt diesen Zugang. Und es scheint für die japanische Gesellschaft in vielen Teilen leichter zu sein, eben zum Beispiel einen digitalisierten Krückstock zu benutzen, als jemanden sich unterzuhaken. Und das fand ich interessant, dass ich eben sage, ich habe aus einer vielleicht kulturellen oder aus einer geprägten gesellschaftlichen Thematik Technologie in einen anderen Kontext gesetzt. Und das, würde ich sagen, sind diese zwei Strömungen, die mich da an der Ecke beeindruckt haben aus den beiden Ländern. Und alles, was du über Taiwan übrigens gesagt hast, Audrey Tang ist der Knaller. Ich war zufälligerweise in Taiwan, als sie vereidigt wurde und wie die Reaktion dann auch da war. Und sie ist einer der größten Vorbilder für mich, was Transparenz angeht. Sie dokumentiert jedes Gespräch im Internet. Alle Bürger können jederzeit nachlesen, was sie tut. Und das ist echt, echt Top-Edge für mich.
Ich habe schon ein paar Mal versucht, sie hier für den Podcast zu gewinnen. Bisher ist es nicht gelungen, aber ich werd dranbleiben. Ja, sie ist.
Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich kenne ja ein paar Teilnehmer.
Ich würde mich riesig freuen, Werner. Ja. Jetzt haben wir über eure Vorbilder gesprochen, so ein bisschen den Ländervergleich, Blick aufs Internationale. Was mich noch interessieren würde, ihr seid ja beide auch Vorbilder für andere. Also Vera, wir zum Beispiel haben uns ja kennengelernt, ich glaube, das ist 2 Jahre her im Zuge, weil ich dich für eine Konferenz gewinnen wollte und mir viele Leute gesagt haben, ja, die Vera muss da ihre Perspektive mitgeben, die muss da ihre Erfahrungen teilen. Du bist ja vor allen Dingen auch, du hattest es gesagt, so im asiatischen Raum warst du als Frau eher ein Alien. In Deutschland haben wir ja diese Women in Tech-Initiative, wo du schon so eine Vorzeigeperson bist. Und Dirk, du bist ja auch jemand, der gerne Dinge weitergibt. Wenn ihr jetzt aus eurer Erfahrung heraus, ich meine, ihr macht eure Arbeit seit 2-3 Jahrzehnten, mal ein bisschen weiterdenkt und euch die Frage stellt, vielleicht führe ich hier irgendwann in 10 Jahren mal ein Gespräch mit jemand, der von euch geprägt wurde. Was wäre was, wo ihr sagt, das wäre schön über euch und eure Arbeit, euer Wirken gesagt zu wissen, was ihr in eurer Rolle weitergegeben habt?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also es ist bei mir ist immer die Strategie, in Redundanzen zu arbeiten. Also sprich, eine gewisse Ausfallsicherheit zu haben. Und das bedeutet, dass das, was ich tue, wie ich denke, wie ich führe, wie ich strukturiere, etc., versuche zu multiplizieren. Und ein aktuelles Beispiel, was so diese historische Welt Knowledge Management mit Digitalisierung gerade zusammenbringt, ist, dass wir ein Thema aufgegriffen haben im Sinne von Personal Knowledge Management. Also ich weiß nicht, wie es euch allen ging, aber man hat ja im letzten Jahr insbesondere eine Vielzahl von Konferenzen besucht. Das war dann immer, sagt man, sehr viel selektiver, weil man ja mit großem Aufwand gar nicht irgendwo hinreisen musste, sondern man konnte sich für einen Slot irgendwo mal reinwählen. Den hat man sich dann angeschaut, die Folien irgendwie mitgenommen und dann war man vielleicht am gleichen Tag noch irgendwo auf einer anderen Konferenz ungefähr. Dazu hat man noch Podcasts, so das, was wir hier gerade machen, oder viele, viele andere Quellen. Also es war ein Jahr eigentlich des Knowledge Managements im Sinne von der Knowledge Acquisition im Sinne. Jetzt ist man aber bei einem Punkt, wie geht man damit um? Wie verwaltet man diese ganzen Sachen? Und da sind jetzt gegenüber dem Knowledge Management vor 20 Jahren die technologischen Möglichkeiten heute einfach sehr viel fortgeschrittener. Und das ist so ein Thema, was wir gerade machen, auch weil ich von einem meiner Mitarbeiter, der sehr umtriebig ist, gefragt werde, hey Dirk, wie machst du denn das eigentlich mit den ganzen Quellen? Und du bist jetzt hier präsent und dort präsent. Und das ist so ein Punkt, der das eigentlich ganz gut spiegelt, zu sagen, okay, wir wissen alle aus persönlichen Schicksalsschlägen, nicht seit erst Corona, dass sozusagen vielleicht deterministisch visionierte Sachen sich im persönlichen Kontext manchmal nicht so einstellen, weil dann eine Krankheit kommt und sowas und jemand nicht mehr zur Verfügung steht. Und das ist eben Teil dieses, ich multipliziere mich, ich habe immer ein Succession Planning in meinem Management-Team auch in place, für den Fall der Fälle, den man sich nicht wünscht, aber der nicht unwahrscheinlich ist, weil Wahrscheinlichkeit ist größer Null, entsprechend vorbereitet zu sein. Und das ist also eigentlich ein permanentes Unterfangen. Und deswegen bin ich auch sehr medial unterwegs, um eben so frei nach dem Motto, tue Gutes und sprich drüber, auch mal den einen oder anderen Bumerang rauszuwerfen, der dann auch in der Organisation was bewegt, weil die Leute sagen, Mensch, ist ja cool, was da eigentlich kommuniziert wird.
Vera, wie ist bei dir?
Also es ist gar nicht so unterschiedlich. Also bei mir ist es eben so, vielleicht aus einer anderen Motivation heraus, aber erstens ist es so, dass ich denke, wenn man selbst, wie bei mir, viel Glück und Unterstützung hatte und sehr viel Zuspruch hatte in einem Leben, bin ich auch so erzogen worden, dass ich das sowas gerne zurückgebe. Und ich habe ja vor vielleicht 4-5 Jahren angefangen, ganz aktiv in diesem Women in Tech oder diesem Bezug zu sagen, dazu, es regt mich so furchtbar auf, dass Frauen immer denken, sie müssten so viel besser sein oder also Technologie ist nichts für Frauen und überhaupt dieses ganze Ausgrenzende. Also so dieses, was Dirk eben sagte, warum geht das nicht und das haben wir noch nie so gemacht. Also das ist ja so eine Einstellungsgeschichte. Also dass ich sage, ein Rückschlag gehört genauso dazu. Ich muss auch mal scheitern. Also meine, natürlich war mein erstes Scheitern nicht schön, aber es war trotzdem ein wichtiger Baustein dessen, was danach gekommen ist. Und ich glaube, dass grundsätzlich alles möglich ist und das Limit zwischen den Ohren ist, nämlich bei einem selbst. Und deswegen sage ich, wäre es ja schön, da ich ja schon ein paar Jahre davor bin, also ich habe jetzt fast 37 Jahre Berufserfahrung dieses Jahr, warum soll ich das nicht zurückgeben und sagen, hör mal, mir ging es ja genauso, es ist ja nicht Magic. Oder nur, ich habe mit diesem Role Model Begriff ein bisschen ein Problem, weil ich immer denke, naja Gott, ich habe halt einfach ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und habe vielleicht eine etwas andere Einstellung zum anderen Thema. Und deswegen sage ich, habe ich mir jetzt vorgenommen, in der Pandemie, und ich kann auch dieses persönliche Wissen, das muss ja konserviert werden in irgendeiner Form. Also ob das jetzt eben über YouTube ist oder über Podcasts oder sonst was, egal. Aber ich habe gemerkt, wie die Menschen, insbesondere junge Frauen, darauf anspringen, mir zuzuhören. Und das fand ich total bizarr am Anfang. Und dachte, ich erzähle doch nichts. Warum sagen die, ach, das war so toll? Und dachte mir, ja, vielleicht ist es tatsächlich so. Weil hätte ich die jemals in meinem Leben getroffen, analog? Wahrscheinlich nicht. Also über das Podcast-Medium, über so eine Konferenz, über ein Zoom-Meeting, über was weiß ich was, habe ich die Möglichkeit einfach unmittelbarer. Also plötzlich ist diese Hierarchiebarriere nicht mehr da. Und das scheint für viele junge Menschen, Frauen insbesondere, extrem ungewöhnlich zu sein. Also das ist das, was ich höre. Das Zweite ist, dass ich mich jetzt darauf spezialisiert habe, mich auf ganz junge Frauen, und zwar von 20 bis 30. Weil da wird das, also sowas bei mir, da wird der Schlüssel gelegt in, was will ich danach machen? Selbstvertrauen, Mut, was Dinge zu riskieren, sich zu positionieren, anzugreifen, sich im Prinzip auch in der Welt zu behaupten, die jetzt nicht unbedingt preferred erste Wahl wäre. Und das kann ich, glaube ich, relativ gut, weil da habe ich viel Erfahrung gemacht in den vielen Jahren. Und da geht's ja manchmal einfach nur darum, das findet ja auch in deinem Kopf statt, weißt du, dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette, du machst einen totalen Hamsterrad-Dreh und dann redest du mit jemandem und dann sagt er, ja, aber Vera, das ist doch so und so. Und dann denkst du, ja, stimmt, hätte ich doch mal vorher mit jemandem geredet. Das heißt also, dieses nur mit sich selbst das auszumachen, bringt nichts. Man muss einfach kommunizieren. Und das ist für mich auch Digitalisierung, dass wir drei jetzt heute Morgen die Möglichkeit haben, ohne dass wir an einen Platz gehen müssen, wo wir hätten uns vor 20 Jahren, als Dirk sich mit Knowledge Management und ich mich mit Supply Chain beschäftigt hat, hätten wir uns irgendwo treffen müssen oder telefonieren, hätten uns nie gesehen. Das ist ja auch ein großer Vorteil und den sollten wir ja auch nutzen, Dinge weiterzugeben, damit die nächsten Dinge. Und das ist die dritte Motivation ist, ich habe ja leider keine leiblichen Kinder, aber drei Pflegesöhne. Und zwei davon sind aus Syrien. Und dieses Ehrenamtthema könnte ich jetzt aus anderer Sicht genauso unterstreichen. Und ich glaube, dass, und ich weiß, dass ich Vorbilder hatte. Mein Großvater, mein Vater haben mich unterstützt. Ich glaube, dass junge Menschen Vorbilder brauchen, die sie unterstützen. Nicht, dass sie das kopieren müssen, sondern dass sie ihnen Mut geben und zutrauen. Und die Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Vermeidung von Cyberkriminalität, Mobbing, all diese ganzen Sachen kommen ja aus einem Motiv. Und wenn ich die Generation und gerade meine, die geburtenstärkste Jahrgang ist, den es gab in Deutschland, den jungen Menschen die Hand reicht, wir sind ja viel mehr. Und wenn wir euch, Jonathan, alle drücken, wenn wir mal alle Rentner sind, das ist mein Horrorbild. Das habe ich immer schon gesagt. Mhm. Das habe ich gelernt in der 10. Klasse, dass die demografische Entwicklung in die Richtung geht. Und ich reg mich furchtbar auf vor der Wahl, das jetzt alles so tun, als wäre das eine Überraschung. Das weiß man seit 40 Jahren, seit 50 Jahren. Und ich glaube, dass wir als Vorbilder auch die Aufgabe haben zu sagen, braucht ihr Hilfe? Wollt ihr Hilfe? Wollt ihr euch austauschen? Kann ich irgendwo unterstützen? Kann ich euch, störe ich euch? Ist genauso, ne? Also bin ich dir im Weg? Und das bedeutet aber, ich muss bei mir selbst sein. Und Menschen, die in sich selbst ruhen und mit sich selbst glücklich und zufrieden sind, können sowas machen. Und dieses Abgeben, ich bin, wie gesagt, jetzt 56 und beschäftige mich schon lange damit. Wie möchte ich mal aus diesem Konzernleben ausschalten? Wann? Wie? Was ist eine Alternative? Was könnte ich sonst so tun? Und ich finde es genauso schrecklich, dass es so ein Tabuthema ist, das wirklich offen zu diskutieren in meiner Generation, weil man damit Schwäche zeigt. Dann zeige ich ja, dass ich alt bin. Ja, ich bin alt. Na und? Ist einfach nur ein biologischer Prozess und kein Verdienst. Also, ne? Und das, glaube ich, ist so meine totale Motivation. Ich würde mich total freuen, wenn Menschen in deinem Podcast in 10 Jahren sagen, ich fand das toll, dass Vera sich für dieses generationenübergreifende Ding eingesetzt hat und es hat uns irgendwie was gebracht.
Also ihr liefert mir so viele schöne Vorlagen, dass ich mit Blick auf die Zeit es total schade finde, dass wir uns nicht deutlich mehr Zeit geblockt haben, weil dieses Thema der intrinsischen Motivation, euer ehrenamtliches Engagement, das sind Themen, da könnten wir jetzt richtig tief reintauchen. Wäre, um dir kurz eine Sache zu spiegeln, was du abschließend gesagt hast, also wir hatten ja schon einige junge, ja, bedingt junge, aber du hattest ja die Spanne zwischen 20 und 30 gesagt und in diesem Alter junge Gründerinnen hier bei uns im Podcast und die kennen dich alle und die finden auf jeden Fall das, was du weitergibst, sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr wertvoll. Von daher glaube ich, dass du da auf jeden Fall gute Arbeit leistest. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem, was du hier gesagt hast, Vera. Dieses Women in Tech-Thema, vielleicht kannst du zwei Sätze dazu sagen, was es damit genau auf sich hat und wieso es das eigentlich braucht, wieso es keine Selbstverständlichkeit ist zu sagen, hey, ist ja ganz natürlich, dass Frauen sich genauso in diesem Tech-Thema mit großer Leidenschaft so wie du einbringen.
Also ich glaube, dass es Vielfalt in Tech braucht. Das wäre mir die schönere Überschrift. Aber fangen wir mal mit den Frauen an. Das ist ja immerhin meine eigentliche Zielgruppe, weil es Vielfalt braucht. Also Dirk hat eben was über AI und wir haben über AI nicht mehr weiter gesprochen. Und wenn du Codes programmierst und Vielfalt in Codes reinbringen kannst, dann ist es auch besser, als wenn du ein analoges Verhalten 1:1 rübergibst. Das heißt, alles, was man mit Bias oder Unconscious Bias bezeichnet, würde sich ja in der Programmierung, wenn ich keine andere Stimulation habe als Programmierer, würde ich das genauso machen und das ist total verständlich. Das heißt, das Women in Tech ist eine total, ist eine wirtschaftliche Komponente. Wir können nicht 50% der Gesellschaft ausschließen. Wir haben die verdammte Pflicht, als Frauen uns auch zu beteiligen und nicht immer nur zu jammern und zu sagen, das ist aber so schwierig oder ich habe keinen Bock auf Mathe. Ich war auch nicht gut in Physik. Und ich weiß aber nicht, ob es jetzt daran lag, dass das Bildungssystem, ich war in der Mädchenklasse, uns schlichtweg ausgeschlossen hat, weil sie gesagt hat, das sind ja Mädchen, also machen die Latein und Englisch und Sozialkunde und sonst was. Aber Biologie, Chemie, Mathe und Physik haben zumindest in meiner Schulzeit in den letzten 4 Jahren wenig Stimulation gegeben. Und das ärgert mich. Und ich glaube, das geht aufs Bildungssystem. Und Gott sei Dank hat die Pandemie und der Lockdown gezeigt, wie schlecht unser Bildungssystem ist. Und deswegen müssen wir da ansetzen, dass wir sagen, Chancengleichheit heißt, ich habe die Wahl. Es ist nicht so, dass Mädchen das werden oder Jungs das werden. Mädchen können viele Sachen werden. Jungs können viele Sachen werden. Das gilt auch im Übrigen genau umgekehrt, dass Männer und Jungs den Zugang zu eher frauenbehafteten Berufen haben. Guck dir die Pflege an, guck dir alles, was da ist. Warum soll es am Geschlecht Halt machen? Was ist denn eigentlich der, außer im Kopf, das Ratio dafür, dass es da überhaupt eine Differenzierung gibt? Das geht dann um die Bezahlung, es geht um das sich vermarkten. Es hat halt leider viele Gründe, warum das so ist. Und ich denke, die Technologie und die Möglichkeiten des Internets und der Programmierung und sich das zu beteiligen. Und du sagst es ja auch Startup, ich sehe ja ganz viele junge Startup-Gründerinnen und viele, viele junge Frauen, die da ganz cool unterwegs sind. Und die möchte ich unterstützen. Und das ist eigentlich diese Mission dahinter. Um das auch das Volk, also auch das betriebswirtschaftliche Potenzial nicht zu verlieren.
Jetzt läufst du auch richtig heiß, Vera. Also man merkt, das ist auf jeden Fall ein Riesenherzensthema von dir.
Das stimmt.
Ich habe abschließend noch zwei Punkte, die ich gerne mit euch besprechen würde oder die ich jetzt hier, um das Gespräch abzurunden, aufgreifen möchte. Das eine ist so ein bisschen ein kleines Buzzword-Bingo-Spiel mit euch beiden, weil das ist das, was ich am meisten höre, wenn es um Digitalisierung geht. Ja, da schmeißen viele Menschen mit tollen, großen Begriffen um sich und eigentlich ist es ja, glaube ich, auch ein bisschen das, was eine Angst macht, dass ich diese Begriffe nicht greifen kann. Und ich will jetzt gar nicht diese Riesenfässer aufmachen, aber ich würde euch gerne jeweils zwei Bälle zuspielen und vielleicht sagt ihr mir einfach eure erste Assoziation, die euch mit diesem Thema oder dem Begriff in den Sinn kommt. Dirk, für dich ist das Bildungsthema ein sehr großes Thema und wir sprechen alle über Lifelong Learning. Was heißt Lifelong Learning für dich?
Lifelong Learning ist ein Thema, was ich übersetze in der Ausprägung einer Resilience. dieses Lifelong Learning, Lernen der Organisation ist ein Thema aus dem Knowledge Management, ist auch schon uralt. Die Relevanz ist jetzt einmal mehr da, weil die Dynamik der Innovation gerade zum Beispiel in meinem Bereich in IT und Digitalisierung so hoch ist, dass ich meine Mitarbeiter gar nicht upgraden kann von A nach B und dann, wenn wir bei B sind, ist eigentlich schon C oder D relevant, sondern ich lerne Ihnen gerade oder bringe Ihnen gerade das Lesen bei und führe alle möglichen Quellen, die kontinuierlich sich weiterentwickeln, an Sie heran. Aber lesen müssen Sie selber und verstehen müssen Sie selber. Und dieses ist das lebende, also Long Life Learning, was von jedem selber ausgeht. Wie Vera eben so schön gesagt hat, das Limit ist zwischen den Ohren. Und das ist genau zu überwinden an der Stelle.
Vera, wenn ich mich über dich schlau mache, dann ist eine der ersten Sachen, die ich über dich finde, dass du eine IoT-Expertin bist. Wie würdest du einem Kind erklären, was eigentlich IoT ist und was das kann?
IoT ist ja einfach, dass die Dinge, also die Menschen haben das Internet genutzt, um damit halt eben Verbindungen zu machen, zu kommunizieren, alles eben über PC machen zu können. Und Dinge sind halt das Gleiche wie Menschen, nur halt eben Dinge. Und das heißt, Dinge, die man übers Internet verbindet, heißt, das können Sensoren, die mit dem Internet verbunden sind, miteinander kommunizieren. Und wenn ich jetzt eben auf das Datenthema zurückgehe und sage, Dinge produzieren die Daten, sind das die Quelle, die dann eben diese Daten produzieren oder bereitstellen, mit denen man dann wieder weiterarbeiten kann. Und ich vernetze einfach nur statt Menschen Sensoren.
Okay.
Um Daten zu gewinnen.
Okay. Dirk, was ist die Arbeitswelt 4.0 und warum sprechen wir immer von 4.0?
Naja, es kommt ja aus dem Thema Industrie 4.0. Was ein in Deutschland geprägter Begriff ist für das Thema Digitalisierung. In anderen Worten, hat sich ein bisschen in der Bedeutung relativiert, glaube ich, aber es wurde gern noch benutzt. Ich bin zum Beispiel Sprecher der Arbeitswelt 4.0 für die bayerische Wirtschaft im Rahmen des Zentrums für Digitalisierung Bayerns beziehungsweise Bayern Innovativ. Also das ist so ein Begriff, der sich mit dem 4.0 gehalten hat und soll eigentlich etwas beschreiben, was zukunftsgerichtet eben dieses Thema Digitalisierung und andere Themen aufgreift. Arbeitswelt 4.0 ist ein schönes Thema, haben wir im gewissen Sinne durch Homeoffice für die, die das nutzen konnten, im letzten Jahr schon erlebt. Das hat viele Wirtschaften, auch die deutsche, massiv gerettet. Wenn man die Pandemie sich vor 5 Jahren oder sowas vorstellt, wäre das Ganze deutlich anders ausgegangen. Aber es ist eben auch ein Thema, was nicht nur auf Homeoffice und Arbeiten zu Hause sich reduzieren darf, weil das Thema eben nicht etwas sein darf, was die Gesellschaft spaltet, weil es gibt Mitarbeiter in jedem Unternehmen oder in den meisten Unternehmen, insbesondere produzierenden Unternehmen, die konnten nicht ins Homeoffice gehen. Die mussten trotz Pandemie weiter in die Firma fahren, zum Teil auch, weil eine kritische Infrastruktur damit verbunden war, die Herstellung von wichtigen Sachen, die in der Pandemie noch bedeutsamer wurden. Und da muss das Thema Arbeitswelt 4.0 auch eine Perspektive entwickeln, wie man dort durch die Digitalisierung zu Entlastung führen kann.
Vera, letzte Frage an dich. Was ist dein Lieblings-Buzzword und warum?
Oh Gott, ich glaube, ich habe gar keins. Ich bin überhaupt kein Buzzword-Verfechter, aber ich benutze es bestimmt ganz oft. Aber da erwischst du mich aber jetzt echt eiskalt auf den Fuß. Ich habe, glaube ich, keins.
Dann kriegt ihr beide noch eine abschließende Frage und ich beende die Gespräche sehr gerne mit so einer zukunftsoptimistischen Brille nochmal und einen Blick. Worauf freut ihr euch beide am meisten, wenn ihr an digitale Innovationen in der Zukunft denkt?
Fange ich mal an. Ich freue mich drauf, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Und ich freue mich drauf, dass ich sehe, dass eben bei mir eher am Ende meines Berufslebens im klassischen Arbeitssinne ich nochmal so viele Chancen habe, mit eben ganz jungen Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens sind, in einer Sprache ganz einfach zusammensprechen zu können. Und das motiviert mich. Und ich glaube, dass wir, und ich habe das heute, ich möchte mich insbesondere bei Dirk bedanken, dass ich dich kennenlernen durfte und dass wir so viele Gemeinsamkeiten hatten. Und ich freue mich darauf, wenn wir das mal vertiefen können, dass es mir so Zuversicht macht, dass wir so vieles, wie gesagt, zurückgeben können. Und ich glaube, Digitalisierung, wenn es auch sehr stark eben heute technokratisch begriffen ist, ist einfach Lifestyle, Fun, viele, viele Chancen für Menschen, die diese Chancen sonst gar nicht kriegen würden. Und darauf freue ich mich total zu sehen, wie das in den nächsten 20 Jahren weitergeht.
Genau, und ich habe noch einen anderen Aspekt darauf. Bei allen Risiken, die mit digitalen Technologien auch verbunden sind, sehe ich in der Digitalisierung der Schlüssel für die Lösung vieler gesellschaftlicher, aber auch insbesondere Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit, die wir dadurch lösen können. Ich denke an Circular Economy und andere Themen, Mikroplastik im Ozean etc., wo diese Technologien uns auch helfen können, perspektivisch auch die Menschheit und uns selber eben sozusagen eine perspektivisch saubere, im wahrsten Sinne des Wortes, Zukunft zu garantieren.
Vielleicht setzen wir in 5-6 Monaten nochmal ein Gespräch zu dritt an, wenn ihr dafür offen wärt. Und dann können wir diese Themen Nachhaltigkeit, Umwelt, ehrenamtliches Engagement, intrinsische Motivation vielleicht nochmal ein bisschen mehr aufgreifen. Würde ich mich sehr freuen. Und was ich euch beiden anbieten kann und anbieten möchte, ist vielleicht auch mal ein persönliches Treffen zu facilitaten. Ich meine, Dirk, du bist ja Ende Oktober bei uns, bei unserem Leaders von Morgen Summit, dem Palace Gathering Event mit dabei. Wäre hier meine Einladung an dich, 25. oder 26. Gerne. Oktober. Du kannst gerne vorbeikommen, dann setze ich euch beide in ein Panel und dann könnt ihr persönlich weiter.
Ich guck mal hier direkt, ob ich da kann. Dann werde ich das doch mal direkt aufschreiben.
Super, dann könnt ihr das persönlich fortführen. Ich sage an der Sehr Stelle gerne. Vielen, vielen Dank. Es hat mich total gefreut, dass das geklappt hat. Vielen Dank, dass ihr eure wertvollen Perspektiven hier geteilt habt. Ich hoffe, dass es euch allen beim Zuhören Spaß gemacht hat. Und ja, alles Liebe. Vera, genießt deinen letzten Urlaubstag. Und Dirk, wenn es soweit ist, ein schönes Wochenende.
Danke. Dankeschön.
Danke dir. Danke.